zusammen unterwegs sein, zusammen einander Sorge haben und zusammen auch die Ernte reinholen. Was für ein Segen, was für ein Segen. Die meisten Jüngerhäuser, und momentan sind es 13 Jüngerhäuser von 2 Personen, ich sage dem Doppeldeckerli, von 2 Personen bis 10 plus Personen, sind 13 Häuser am Start. Und einige sind jetzt gerade an der Schwelle von der Ausrüstungsphase in die Erntephase. Wen betrifft das? Wer ist schon bereits ins Ernte eingetaucht in die Erntephase? Für alle, die es jetzt das erste Mal hören, das sind für uns Schwerpunkte, die wir mit den Jüngerhäusern durchgehen. Wir starten in der Regel mit dem Kennenlernen und mit einer Visionsphase, wo jedes Haus herausfindet, für was ist es eigentlich berufen, was sind die Stärken der Einzelnen, eine Herzensbeziehung herstellen. Und dann gehen wir in eine Ausrüstung. Bei der Ausrüstung schauen wir natürlich gegen innen, unsere Wiedergeburt schauen wir an, unsere Identität, unser Gebetsleben, unsere Beziehung mit dem König und dann Ausrüstung gegen aussen. Evangelium verkünden, Kranke heilen, Dämonen austreiben, taufen und zu Jünger machen im besten Fall. Und irgendwann bist du mal genug ausgerüstet, oder? Dann hast du eigentlich dein Toolset beieinander und dann kannst du es nur noch verbessern, wenn du es wirklich auch anwendest und einsetzt. Und schwerpunktsmässig kommen die Jüngerhäuser jetzt in eine Erntezeit. Und ich weiss, einige davon zittern ein bisschen und denken, oh, werden wir das schaffen, selbst und dieses. Aber Leute, es ist nichts anderes, als wir machen das, was wir bis jetzt gemacht haben, weiter. Aber euer Fokus ist noch mehr auf die Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir sind voll und ganz für die Unerreichten da. Halleluja. Sweetie, hä? Mose bringt Wasser. Also gut. Also lass uns reintauchen mit dem Wort von Jesus. Matthäus 24, 11 bis 14. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Bevor Jesus das zweite Mal kommt auf die Welt, wird das Evangelium verkündet werden, allen Völkern, ohne Ausnahme. Und du und ich, wir alle Jünger, sind ein Teil von dem riesengroßen Plan von Gott. Es ist ein Rettungsplan, es ist eine Rettungsaktion vom Vater im Himmel, wo sein Volk will heimholen, und er sagt dem, meine Brut. Damit ein grosses Hochzeitsfest stattfinden kann. Und du bist beteiligt an dieser riesen Rettungsaktion. Ist das nicht der Hammer? Und es heisst, in einer Generation wird der ganze Erdkreis erreicht werden mit dem Evangelium. Doch wie ist das möglich? Und wir lesen es hier eben, es werden viele falsche Propheten auftreten, dazu kommen noch Erdbeben, Hungersnöte, Verführungen, weiss ich was alles. Die Herzen werden erkalten. Und wer merkt, dass die Herzen erkalten? Wenn du mit jemandem über das Evangelium reden und irgendwie einen gemeinsamen Grund suchst, dann hilft es, wenn du sagst, hast du gewusst, dass Jesus das vorausgesagt hat, dass eine Zeit kommt, wo die Herzen werden erkalten. Weil fast jeder Mensch macht die Beobachtung. Die Herzen werden kalt. Und das Evangelium, was denkst du jetzt, die kleine Umfrage, wie sind wir unterwegs mit dem Evangelium, mit unserem grossen Auftrag? Sind wir schlecht unterwegs? Dann machen wir so. Sind wir so ein bisschen mittelmässig unterwegs? Also werden wir es irgendwie in den nächsten 100 Jahren schaffen, das Evangelium in den ganzen Erdkreis zu bringen? Oder sind wir super unterwegs und können erwarten, Jesus kommt jeden Moment zurück? Also wer sagt, ja, wir sind eigentlich nicht so, also wir sind schon 2000 Jahre alt, sind nicht so gut dran, gell? Eine, gut, sind ehrlich, gell? Ja, mehrere, gell, okay. Wer sagt, ja, in 100 Jahren werden wir das schaffen, es wird irgendetwas passieren, was bis jetzt noch nicht passiert ist, einige. Und wer sagt, wir sind super unterwegs? Okay, und viele sagen, wir sind gar nicht unterwegs. Bravo, bravo, Janne. Was ist eure Meinung, ihr, die jetzt nichts gesagt habt? Sie haben das Evangelium, sind am richtigen Ort. Und jetzt kommt die Good News. Wir sind auf jeden Fall besser unterwegs, als wir meinen hier im Westen. Und wir sind auf jeden Fall super unterwegs. Und ich werde dir das belegen mit ein paar Zahlen, bevor wir nachher auch in die Apostelgeschichte 19 hineingehen und die Strategie herausfinden, wie dann der Paulus uns ein Muster gegeben hat, ein Modell, wie er in 2 Jahren 9 bis 12 Millionen Menschen mit dem Evangelium erreicht hat. Er und seine paar Jünger. Also, wir tauchen ein. Ich tue euch das nur ganz oberflächlich hineinspielen. Die Daten sind von einem gewissen Justin Long. Ich kann auch euch gerne zum Beispiel ein YouTube-Video hineinspielen. Du siehst hier, die Welt ist aufgeteilt: Afrika, Asien, Europa, Amerika und der Pazifik. Und wir haben hier verschiedene Balken, die rauskommen. Und etwa seit den 90er Jahren, kann man sagen, hat man angefangen von Gospel oder Disciple Maker Movement zu reden. Und was ist ein Disciple Maker Movement? Das hat sich mit der Zeit so ein bisschen herauskristallisiert und es wird so definiert: 1000 Taufte in 100 Kirche, also Hauskirche, in der 4. Generation. 1000 Taufte in 100 Kirche in der 4. Generation. Wenn das passiert, dann sagen die Experten, die das schon länger beobachten und untersuchen und mithelfen, dann ist eine Bewegung geboren. Eine Bewegung, die du nicht mehr aufhalten kannst. Eine Bewegung, die in Windeseile eine Region, eine Stadt, ein ganzes Gebiet ergreift. Und auf dieser Grafik seht ihr, wie das so aussieht, wie viele Bewegungen es da gibt. Zum Beispiel Level 1 Bewegungen, das sind gerade so Starter-Movements, bis hin dann der Level 5, wo dann wirklich, wirklich in der Multiplikation laufen und schon wieder neue Bewegungen hervorgebracht haben. Und ihr seht, in East Africa zum Beispiel sind wir da bei etwas über 550 Bewegungen. Wenn man das jetzt anschaut in einer Grafik, wie sieht denn das aus? Dann siehst du da Weltbevölkerung und Bewegungen. Und das startet ab 1995 mit 10'000 Taufen in so einer Bewegung. Gell? Im 1995. Und ihr wisst ja, ihr habt die Rechnung gemacht beim 4G, wie schnell das es geht, wenn du jedes Jahr 3 Menschen taufst, die wieder bejüngern ist, dass sie wieder 3 Menschen können bejüngern. In 51 Jahren hast du über 10 Milliarden erreicht. Weit über 10 Milliarden, über 21 Milliarden. Gewaltig. Und da siehst du jetzt im Jahr 25 sind wir bei 100'000, bei 100 Millionen. Bei 100 Millionen Taufte. Und wenn jetzt die Kurve weitergeht, dann nachher sind wir im Jahr 30 exponentiell gewachsen und wir haben einige Milliarden schon erreicht. Das heisst, irgendwie im Jahr 2035 oder 2040, und das ist die gute Nachricht, wenn die Bewegungen, die sich selber multiplizieren, weiter so wachsen, dann kannst du sicher sein, dann werden die von Ostasien da in die Schweiz kommen und schauen, ist einer noch nicht getauft von euch. Die werden jeden Stein umkehren und schauen, wo gibt es noch Menschen, die noch nicht zu Jünger gemacht worden sind. Natürlich ist das für uns total das Fremdwort, das wir da hören. Wir können das gar nicht fassen. Und es ist tatsächlich so, dass die Bewegungen halt sehr oft versteckt sind, im Untergrund, nicht bekannt. Wenn ihr in die DMMs hineingeht, in die Leute, die das beobachten, die das untersuchen und lehren, und in die YouTube-Kanäle hineingeht, oder? Dann siehst du 200 Abonnenten und 30 Klicks. Es scheint, als ob das hier im Westen gar niemand interessieren würde. Und wir viel mehr Freude haben an unseren Elefantenkillen, weisst du, die sich nie werden multiplizieren und die Aufgabe nie werden erfüllen. Aber da hat Gott bereits etwas initiiert, hinter unserem Rücken. Zmitzt unter uns. Und mich hat sehr gefreut, dass hier auf dieser Statistik eben auch der Westen, Europa, vertreten ist. Und dass es auch da offensichtlich Bewegungen gibt im Untergrund, die sich selber multiplizieren. Leute, und das ist das Ziel. Natürlich ist das nur ein Snapshot und das ist jetzt die Arbeit von einem Mann. Jemand anders sieht es vielleicht wieder etwas anders. Das ist in dem Sinn nicht wissenschaftlich. Aber was sicher ist, Gott ist mitten unter uns. Gott ist am Wirken. Und er hat etwas aufgebrochen. Er gießt neue Wein in neue Schläuche, meine Lieben. Und du und ich, wir dürfen ein Teil sein in dieser Zeit. Und wir wollen hellwach sein. Und wir wollen unser Leben ganz Jesus Christus angeben. Damit auch wir können eine Hilfe sein und dass Gottes Plan verwirklicht werden können. Halleluja. Und das wollen wir zusammen anschauen. Anhand von Paulus. Und der Paulus redet ja immer wieder von einem Wettlauf. Also x-fach sagt, hey, es ist ein Wettlauf und ich renne und ich will den Preis gewinnen. Und ich vergesse, was hinter mir ist. Und ich weiss, ich habe es noch nicht erreicht, aber ich bin unterwegs. Und wenn wir das Leben von Paulus anschauen, dann ist es eben genau so ein Wettlauf. Da ist ein Mann ergriffen worden vom Heiligen Geist. Das hätte du sein können. Der hat es vom Esel oben runtergehauen. Von seinem Ross oben runtergehauen. Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen und er ist nachher durch einen Jünger geheilt worden von der Blindheit. Er ist getauft worden, er ist ausgerüstet worden mit dem Heiligen Geist, ist in eine Lehrphase hineingegangen und ist dann irgendwann nach ein paar Jahren parat gewesen, dass ihn Gott eingesetzt hat, um so ein Movement zu starten. Und das Erstaunliche ist, es fängt immer ganz, ganz klein an. Alles, was Gott macht mit uns Menschen, hat immer einen munzig kleinen Anfang. Aber so eine starke DNA, so eine kraftvolle Explosion in dem Samen hinein, dass es eben wie das Senfkörnchen, das Jesus beschreibt, die Macht hat, vom kleinsten Körnchen zum einem der grössten Bäume zu werden. Halleluja. Und ich will mit euch das anschauen und eben gleichzeitig einen Blick haben auf unsere Jüngerhäuser. Ich habe da so eine Lehre, eine Offenbarung, wo ich schon länger dran bin und ich das heute ergänze mit einem bekannten Modell. Ihr werdet es dann sehen, einige von euch kennen es bereits. Es ist eben auch eines von diesen DMM-Modellen, wo weltweit funktioniert, wo dir auf einfache Art und Weise erklärt, wie du dann dein Jüngerhaus kannst multiplizieren und neue Gemeinden, neue Jüngerhäuser gründen. Aber lass uns anfangen jetzt beim Paulus in der Apostelgeschichte 19. Die die Bibel haben, schlagen sie doch auf. Wir werden da einige Zeit jetzt im Apostelgeschichte 19 bleiben. Der Paulus ist im Sommer 52 ungefähr das erste Mal mit Priscilla und Aquila, die er getroffen hat in Korinth, auf Ephesus gekommen. Und dort haben sie zusammen gedient. Und der Paulus hat nachher Aquila und Priscilla in Ephesus gelassen. Er hat eine kurze Zeit gedient unter den Juden in den Synagogen. Und sie haben gesagt, Paulus, lehre uns mehr, wir wollen mehr wissen. Aber der Paulus ist wieder davon gereist. Also du siehst, Ephesus ist eine Stadt, die hungrig ist. Was ist Ephesus für eine Stadt? Es ist nebst Athen und Jerusalem die dritte Stadt im Altertum, die so eine richtige heilige Aura hat. Ich kenne es von der Artemis, das Weltwunder, die Fruchtbarkeitsgöttin, wo dort einen gigantischen Einfluss gehabt hat. Es war eine sehr okkulte Stadt gewesen. Es war eine Hafenstadt gewesen. Heute ist alles versandet und Ephesus ist irgendwie am Landesinner. Aber damals war es am Meer gewesen, an der Ägäis. Und es hat einen mega, mega Traffic gehabt. Es hat auch Römerstrassen gehabt, die durchgeführt haben. Und es war wirklich eine Metropole gewesen. Hammer zu vergleichen mit Berlin, New York oder Zürich am Zürichsee. Yes. Und jetzt hat der Paulus sein Versprechen eingelöst und kommt wieder zurück auf Ephesus. Das ist dann seine dritte Reise. Da sind wir irgendwo im Jahr 53. Der Paulus kommt nach Ephesus und er reist wie immer mit seinen Jüngern. Und jetzt da kannst du nicht herausfinden, wer er genau dabei gehabt hat. Aber als er von Ephesus abgereist ist, dass du ein Feeling bekommst, heisst es da im 20, oder? Als er aufgebrochen ist nachher, heisst es da 20,4. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia, Sopater von Beröa, von den Thessalonikern Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus aus Asia, aber Tychikus und Trophimus, diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Ich habe die Namen nur fallen lassen, um dir ein Bild zu geben und zu sagen, schau, der Paulus hat nichts allein gemacht. Der Paulus war immer in einem Verband von Jüngern unterwegs. Männer, möglicherweise auch Frauen, also sicher auch Priscilla, auch andere Frauen, die er permanent ausgebildet hat. Und so kommt jetzt also der Paulus. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höheren Gegenden, Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Ihr seht es da, er läuft da eben durch Asia, kommt vom Osten her und kommt auf Ephesus. Und er hat noch gute Nebeninformation. Der Apollos ist offensichtlich in Korinth zu dieser Zeit. Und wir haben vorher vom Apollos gelesen, dass der Apollos ein sehr wortgewaltiger war, wo sie Aquila und Priscilla in Ephesus getroffen haben. Aber der Apollos hat nur die Taufe von Johannes gekannt. Er hat gar nicht das ganze Evangelium gekannt. Und trotzdem hat er das Wenige, was er hatte, mega rausgeposaunt und teacht. Und aus dem Grund hat es in Ephesus eben Johannesjünger gehabt. Und das ist eine Frucht von dem Apollos, wo dann, heisst es da so schön, und dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete, lehrte genau das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in den Synagogen aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihn den Weg Gottes noch genauer aus. Hammer, oder? Also du wirst immer wieder Menschen antreffen, die führig sind, vielleicht führiger als du, führig im Geist sind, aber nicht das ganze Evangelium haben. Und Aquila und Priscilla haben den Apollos genommen, bejüngert, haben ihm das gegeben, was ihm noch gefehlt hat. Und so ist der nachher eine richtig grossartige Hilfe geworden. Gut, jetzt der Paulus kommt auf Ephesus. Und als er einige Jünger fand. Paulus kommt auf Ephesus und findet Jünger. Und er sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Das ist die erste Station. Der Paulus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Ganz viel, ich mache jetzt mal 5. Und erste Station sind Johannesjünger. Und die Johannesjünger, die haben, wie gesagt, die Taufe vom Johannes kennt. Das heisst, was haben sie ganz sicher da? Von der Wiedergeburt, welchen Teil von der Wiedergeburt haben sie ganz sicher erfüllt? Buß. Sie haben gründlich Buß da. Weil das war die Lehre von Johannes vom Täufer. Aber der Paulus hat sofort gemerkt, hey, mit denen, bestimmt nicht ganz. Hast du das auch schon gehabt? Du bist mit Christen zusammengekommen, mit Nachfolgen von Jesus und du hast gewusst, wow, mega cool, das ist super. Aber irgendwie hast du einfach gemerkt, etwas stimmt nicht, oder? Oder vielleicht sind wir selber so oder so gewesen, dass bei uns einfach etwas noch nicht ganz komplettiert worden ist. Und das ist die erste Station. Und da haben wir schon einiges darüber gelernt, darum flitze ich da durch. Es ist einfach bemerkenswert, dass der Paulus sofort auf die Wiedergeburt gezielt hat. Sofort. Oder er hat gerade gewusst, okay, die haben den Heiligen Geist nicht. Und nachher ist seine nächste Frage: Worauf seid ihr dann getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Jesus Christus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren im Ganzen aber 12 Männer. Also die erste Station, die wir hier sehen, ist die Wiedergeburt. Und wir lernen das in dem Sinn, immer, indem wir zwei Tools haben. Wie passiert Wiedergeburt und was passiert bei der Wiedergeburt? Und darum ist es mega, mega entscheidend. Das ist die erste Station, wo der Paulus unterwegs war und ihn hat es direkt zu Gläubigen geführt. Und es kann durchaus sein, dass auch du zu Gläubigen geführt wirst, die ein offenes Herz haben, die alles wissen wollen, die mehr wollen, aber ihre Wiedergeburt ist nicht komplettiert. Sie leben nicht im Sieg, sie haben ihre Identität nicht, sie können nicht im Auftrag leben, weil sie den Heiligen Geist nicht haben, sie reden nicht in neuen Sprachen, sie tun nicht prophezeien und so weiter und so fort. Und ohne die Erfüllung mit dem Heiligen Geist kannst du gar nichts auslösen. Und das ist bis heute so. Und lass uns das gar nicht erst probieren. Es wird nur Frust geben. Aber lass uns ehrlich anschauen, wo stehen wir? Wie ist unsere Geburt passiert? Sind wir wirklich von neuem geboren? Wie sind unsere Leute in den Häusern unterwegs? Sind wir von neuem geboren? Sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist? Nachdem das passiert ist, sind 12 Jünger gewesen. Nehme ich jetzt mal an, dass der Paulus weitergezogen ist und wahrscheinlich hat er da noch ein paar Jünger mitgenommen von diesen 12. Die haben gesagt, ja, komm, ich will mitkommen. Sagen wir mal, da sind es mal 7 gewesen, gell, ungefähr. Dann sind es jetzt da vielleicht etwa 12 Leute, oder? Das 12. Sind die weitergezogen. Und wo sind sie hin? Was ist an Paulus die nächste Station gewesen? Wie immer, die Synagoge. Da war er ja schon mal gewesen, gell, in der Synagoge. Das haben wir gehört. Er war sehr, sehr beliebt gewesen dort das erste Mal. Und er ist da mit seinen Leuten in die Synagoge gegangen. Und was hat er dort gemacht? Die zweite Station. Er hat angefangen, evangelisieren. Oder? Und er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Gleichzeitig sind natürlich Zeichen und Wunder passiert, wie das immer passiert um den Paulus herum. Aber da kann man wirklich sagen, an dieser Stelle hat der Paulus evangelisiert. Evangelisation, oder? Schon noch krass, was würde das bei uns bedeuten, wenn du jetzt den Weg von Paulus da gehst? Das würde bedeuten, dass du unter den Gottesfürchtigen, unter denen, die glauben, dass Gott gibt, sei es Katholiken, sei es Buddhisten, sei es Freikirchen, sei es egal, unter denen fängst du an, das Evangelium zu verkündigen. Und ich weiss, viele haben eben da eine Hemmung, weil sie denken, ja, wer bin ich denn? Du bist auch Christ, wir sind alles Christen und so weiter. Aber der Paulus hat das abgecheckt und dann ist er da evangelisieren gegangen. Und was ist passiert? Einige haben sich ihm angeschlossen. Ich mache jetzt da random, sage ich mal, jetzt 60 haben sich ihm angeschlossen, oder? Aber er hat gemerkt, er kommt da nicht mehr weiter in dieser Synagoge, kann er sein Ziel nicht erreichen. Er will ja Gemeinden gründen. Und darum heisst es da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg von der Menge verleugneten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Oder? Dann ist er also mit diesen Leuten weitergegangen und ist da in die Schule von dem Tyrannus gegangen, irgendein Philosoph oder so, oder man weiß nicht genau, was der war. Die einen sagen, der Paulus hat einfach in die Mittagspause hineingehen, wenn es zu heiß war. Aber auf alle Fälle war da die Schule. Oder? Da war wirklich eine Schule. Und auch witzig der Name, oder? Sagen wir mal, er hat da wieder mit 60 Leuten angefangen, hat vielleicht ein Umfeld gehabt von 100 Jüngern oder von 100 Menschen um ihn herum. Und jetzt hat es richtig eingeschenkt. Weil im nächsten Vers lesen wir, das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Also er hat da in dieser Schule des Tyrannus, hat der offensichtlich angefangen, Jünger auszubilden. Jüngerschaft, oder? Schwerpunktsmässig. Er wird da schon Jüngerschaft gemacht haben, überall, aber das sind Schwerpunkte. Da ist es ihm um Jüngerschaft gegangen. Da hat er seine Leute ausgebildet. Einerseits, was hat Jesus seinen Jüngern gelehrt? Er hat sie erstens gelehrt, bei ihm sein. Ja, dass die Jünger verwandelt werden, das Bild von Jesus. Das heisst, bei Jesus sein. Da ist alles enthalten, die ganze Bergpredigt, alles, alle Charakterfragen, alle Identitätsfragen. Das hat er gelehrt, sind bei Jesus. Und das ist durch den Heiligen Geist immer noch möglich gewesen. Zweitens, was hat Jesus seine Jünger gelehrt? Als nächstes? verkündigen will, was in deinem Herz ist, geh durch dein Maul, oder? Also er hat gesagt, sag bei mir und dann fang an verkündigen. Natürlich treffen die Jünger auf Menschen, die krank sind, die dämonisiert sind, belastet sind. Und darum hat Jesus seine Jünger gelehrt, wie sie Kranke heilen und Dämonen austreiben können. Und das ist das Paket, das er sie 3 Jahre lang geteacht hat, oder 2,5 Jahre. Also wer bei Jesus in die Schule ist, der ist bei Jesus gesehen, hat seinen Charakter angenommen, oder? Natürlich prozesshaft, logischerweise, nicht von 0 auf 100. Zweitens, er konnte das Reich Gottes verkündigen und demonstrieren durch Zeichen und Wunder. Schönes Paket, oder? Wir sagen dem Grundjüngerschaft. Ist das für alle Jünger gedacht oder nur für ein paar Spezialisten? Für alle. Für alle. Also du siehst, das ist das Ende des Gottesdienstbesuchers. Weil der hat vielleicht eine schöne Beziehung zu Jesus und gibt mal ein Zeugnis von ihm. Aber es gibt ein Gesamtpaket. Ein Jünger, der Jesus Christus da vertreten und die gleichen Werke tut, wie Jesus da hat. Das ist das Ziel. Darum hat er sie ausgebildet. Jesus gestorben, auferstanden und dann sind noch 2 Disziplinen dazugekommen. Ihr kennt es, was ist die nächste? Was hat Jesus ihren Jüngern gesagt? Was sollen sie machen? Sie sollen taufen und sie alles lehren zu halten und wieder zu Jüngern machen. Okay, das sind 5 Disziplinen, kurz zusammengefasst, findest du in Markus 3 und in Matthäus 28. Und ich bin garantiert sicher, dass der Paulus im Kern genau diese 5 Disziplinen geteacht hat, weil das finden wir bei ihm selber und das finden wir auch überall dort, wo sich das Reich Gottes ausbreitet. Die Leute kennen ihre Identität, sie wissen, wie man das Evangelium verkündet, sie können Kranke heilen, Dämonen austreiben, der Jünger kann taufen und tauft auch und der Jünger macht wieder einen Jünger, der wieder einen Jünger reproduziert. Und wie machen wir das? Ja, der Paulus hat es gelehrt und den Brief hat er ja auch am Ende von seinem Leben geschrieben, wo er Ephesus schon als Erfahrungsschatz gehabt hat. Paulus lehrt, mach das in Generationen. Mach das in Generationen, das wollen wir kurz machen. Annette, darf ich dich ganz kurz bitten? Ich wäre jetzt der Pauli, das wäre jetzt meine Timothea und du darfst jetzt einen Treuen suchen. Der Simon. Und was muss der Treu für eine Fähigkeit sonst noch haben? Außer Treu? Er will lernen und vor allem, er kann lernen. Mhm. Oder? Er ist fähig, andere anzuleiten. Und jetzt darfst du noch einen anderen suchen, den du gerne anleiten würdest. Da kannst du jetzt einen suchen. Treu muss er sein. Jawohl. So schnell hast du einen Jünger. Schubidi Bubs. Siehst du, wir sind jetzt ein riesiges Powerpaket, oder? Weil schlussendlich habe ich ja nicht nur einen Timotheus, sondern ich habe ja 2, 3 Jüngers nebendran und du hast auch wieder deine Generationen, oder? Und die Disciple-Maker-Movements, die zählen übrigens, ich wäre dann Generation 0, die fangen gar nicht beim 1 an. Also wenn 4 Generationen, reden sie von 5. Nur das am Rand. Und so flitzt das Evangelium durch und schlussendlich wird der Johannes wieder jemanden finden und wieder jemanden finden und wieder jemanden finden. Das Prinzip, das ihr kennt, danke vielmals, dürft ihr den Platz nehmen, aber das heisst demonstriert, das hat der Paulus seinen Disciples gelehrt. In der Synagoge ist noch etwas Wichtiges passiert. Bei der Evangelisation haben die Jünger, die getauft worden sind, die Jesus als Herr anerkannt haben, gleichzeitig auch angefangen, Verfolgung zu erfahren. Gerade in dem Zeitpunkt. Weil sie waren mitten unter den Juden und sie mussten sich da bereits bewähren. Und da hat es eine Trennung gegeben, wer bleibt in der Synagoge, wer bekennt sich zu der Jüngerschaft. Und diesen Preis haben die bereits gezahlt, die in die Schule gegangen sind. Also du siehst, die wissen, wer sie sind. Sie haben ihre Identität in Christus. Sie sind von neuem geboren, neue Kreatur, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Sie haben eben durch das natürlich das Evangelium gehört und sie sind bereit, auch einen Preis zu zahlen dafür. Das war eine natürliche Selektion. Macht euch das Sinn? Und mit diesen Jungs hat der Paulus nachher angefangen zu arbeiten. Und er hat in 2 Jahren hat er 8 bis 10 Millionen erreicht. Totale Ermutigung, oder? Wenn wir jetzt da wieder zurückgehen, das ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern das passiert aktuell, ich kann jetzt nicht sagen vor unseren Augen, weil wir es eben nicht sehen, aber es passiert aktuell im geistlichen Raum und es ist eine Frage von der Zeit, dass Europa erfasst wird. Irgendeiner wird in Europa irgendwie, nicht einer alleine, aber eine Gruppe von Menschen, wird irgendwo in Europa irgend so etwas starten, dass es unübersehbar ist. Und das sind seit mehreren Jahrzehnten Anstrengungen da, von Hauskirchenbewegungen, die diesen Pfad gehen. Und momentan mit den Leitern, die ich rede, jeder denkt, das ist richtig, was wir machen, aber jeder hat bis jetzt gesagt, wir haben eigentlich mehr erwartet, als wir das gestartet haben. Wir haben mehr erwartet, wir haben schneller Frucht erwartet, wir haben schneller Multiplikation erwartet. Okay? Und jetzt ist einfach Zeit vom neuen Wein, der neue Schlauch. Und was für ein Privileg, dass du heute da bist, dass du die Botschaft hörst. Weil jeder Jünger kann selber entscheiden, ob er sagt, jawohl, ich steige in den Bauplan Gottes ein oder ich tue weiterhin mein eigenes Süppchen köcheln. Aber wenn jemand in den Bauplan Gottes einsteigt, dann tätscht es, dann knallt es. Das ist einfach absolut gewaltig. Aber es ist völlig anders, als was Chile bis vorhin, bis anhin war. Und das wisst ihr auch. Yes, jetzt sind wir da in der ersten Station. Das muss ich auch noch schreiben. Zweite Station war Evangelisation und haben den Preis gezahlt. Da haben wir die dritte Station, Jüngerschaft. Und jetzt wollen wir nachher noch die vierte Station anschauen. Wie hat es sich dann wirklich ausbreitet in dieser Art und Weise, dass tatsächlich Gemeinden entstanden sind? Weil du siehst, wenn du jetzt auf die Karte schaust, dann siehst du da Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, Kolossea, Ephesus, alles bekannte Namen, oder? Woher kennen wir die Namen? Aus der Sendung geschrieben, genau. Und das ist in Kleinasien. Also du siehst, das sind jenste Gemeinden entstanden, wo wir eigentlich nur einen Namen haben. Und das sind alles Städte, die erreicht worden sind mit dem Evangelium, die durchdrungen worden sind mit dem Evangelium. Halleluja. Rapperswil, Kaltbrunn, Zürich, St. Gallen, alle zusammen. Das ganze Wallis und der Glarus sowieso, oder? Mit seinen drei politischen Gemeinden. Das ist ja ein kleiner Fang, oder? Müsste ja möglich sein eigentlich. Aber was es braucht, ist eben die Kraft vom Evangelium, der Power und Jünger, die wieder zu Jünger machen können. Halleluja. Der Paulus hat da Jünger ausgebildet und wir hören auch, wie er es gemacht hat. Also er hielt täglich Lehrgespräche. Wir werden dann nachher diskutieren, werden wir machen, Diskussion haben, bin gespannt. Ich hoffe, ihr mögt dann noch. Bei uns können wir nicht aus dem Fenster gehen, weil wir keine Hand haben. Aber am Stuhl. Er hat Lehrgespräche geführt. Das heisst, er hat, die Jünger sind mit einbezogen gewesen. Die sind mitgegangen, die sind innerlich mitgegangen, die haben Fragen gestellt. Es war nicht ein Vortrag gewesen. Es hat Vorträge gegeben, bin ich sicher, wie jetzt auch, aber nachher ist diskutiert worden. Das war aber nur ein Teil gewesen, aber ein wichtiger Teil. Und der zweite Teil war Zeichen und Wunder gewesen. Die Praxis, oder? Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder. Der durch die Hände des Paulus, so dass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden. Und die Kranken von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Jetzt muss man wissen, dass die Apostelgeschichte im Blick auf den Paulus geschrieben worden ist. Die einen sagen, es ist geschrieben worden für seinen Gerichtsfall in Rom. Und darum ist der Paulus im Fokus. Aber du kannst garantiert sicher sein, dass die Wunder und Zeichen nicht nur durch den Paulus passiert sind, sondern durch alle. Durch alle Jünger. Weil das war ja das Herz von Paulus, in die Generationen hinein. Und das ist einiges, die Zeichen und Wunder sind passiert und der Paulus hat seinen Jüngern gezeigt, wie sie Zeichen und Wunder tun können. Also das ist mega, mega wichtig. Jetzt bin ich da vor einer Woche, oder vielleicht sind es ja 10 Tage, mit einem, wo wir das Evangelium anbringen sind. Dann bei ihm im Zimmerli und da habe ich ihn gefragt und hat es da echt im Haus noch Kranke. Es war gerade per Zufall ein Bewo. Ein betreutes Wohnen. Und er sagte, ja, da hat es ganz viele Kranke. Und dann haben wir einen ausgewählt, sind dort hineingegangen zu ihm. Und dann habe ich ihm gelehrt, wie er für den jetzt beten kann. Und der ist aber noch nicht getauft oder wiedergeboren. Aber der hat nachher gesehen, wie die Kraft durch ihn geflossen ist. Weil für den, den wir gebetet haben, der hat wirklich Reaktion gezeigt. Das war für den mega stark gewesen. Und dann hat man gesagt, der Jünger oder zukünftige Jünger, dass der jetzt offen ist, dass der mehr will wissen. Und Praxis bedeutet einfach immer 2 und 2 live vor Ort. Lehrgespräche liegen lange nicht, sondern du hast immer einen Jünger dabei und du zeigst ihm, er lehrt von dir und du wirst auch von ihm lehren. Das ist Jüngerschaft, oder? Und gleichzeitig haben die auch erlebt, dass es krasse Bekehrungen gegeben hat und Taufen. Warum wissen wir das? Was berichtet die Apostelgeschichte 19 über Bekehrungen? Wer hat es gelesen? Ja, sie haben selber Bücher verbrannt, oder? Im Wert von mehreren Millionen Franken. Also die Bekehrungen, die sind krass gewesen, weil die Heiden sind so verknüpft gewesen und so verheddert gewesen, weiss ich was alles für okkulte Sachen und Götzendienst, dass wenn ein Jünger geworden ist, dann hat er wirklich sich müssen abkehren, abwenden. Und die haben das gesehen, wie Menschen ihr Leben Jesus Christus anvertreten. Und es gibt keinen stärkeren Motor, keinen grösseren Glaubensbeführer in unserem Leben, als wenn du siehst, wie jemand umkehrt und wie jemand radikal alles für Jesus gibt. Das betrifft für dich, wenn du mutige Schritte machst und Radikalität und Hingabe anfängst zu leben und hundertprozentige Gehorsam, dann reissest du gerade das ganze Umfeld mit. Die können gar nicht anders. Der Mensch wartet auf ein gutes Beispiel. Und wenn die nachher in den Häusern erleben, wie Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen und die taufen die und die werden neu und steigen aus dem Wasser und werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann nachher wird das euch enorm befeuern. Und das haben die da erlebt. Und gleichzeitig haben sie auch Verfolgung erlebt, oder? Ist dann mit dem Schmieder hat es ein kleines Problem gegeben. Und ein riesen Aufruhr. Und das ist dann auch das Ende gewesen. Dann ist der Paulus weitergezogen. In 2 Jahren sind rum gewesen. Okay, also das ist die Schule des Tyrannus, wo der Paulus Jünger ausgebildet hat. Halleluja. Und wer fühlt sich da ausgebildet? Wer fühlt sich ausgebildet? Das ist der Grund. Also, sind ihr wach? Are you here? Echt? Okay. Ja, okay. Geht nochmal an den Hausleiter und stellt die Frage nochmal. Wir haben das jetzt extra aufgenommen für euch, um das wirklich zu prüfen. Weil die Ausrüstungsphase, die ist super wichtig. Weißt du, dass er zusammen unterwegs sind und es ist nicht schwarz-weiß, jetzt bin ich ausgebildet. Weißt du? Aber du bist irgendwo eingeführt worden ins Leben des Jüngers. Du bist in einer Taufe dabei gewesen, hast selber getauft. Du hast gesehen, wie ein Kranker geheilt worden ist oder hast selber einen geheilt. Du weißt, wie du persönliche Zeit mit dem König hast oder hast andere angeleitet. Weißt du, es ist in diesem Bereich hinein. Und ich bin eigentlich der Meinung, wir sind ausgerüstet. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie einer da reinhockt und nicht ausgerüstet ist. Wo bist du die letzten Jahre? Ernsthaft, weißt oder? Und wenn du sagst, ich habe zu wenig Praxis, ich muss es jetzt mal noch live sehen, dann nachher hat es ganz viele Leute, die das leben, die aktiv unterwegs sind. Dann nachher schauen wir, dass du unbedingt mit jemandem unterwegs bist. Oder du nimmst selber jemanden mit und nachher wirst du noch mehr beführt. Aber das ist mega wichtig. Siehst, das ist die Grundlage. Das Jüngerleben. Das Leben als Jünger ist die Grundlage für Multiplikation. Weil du kannst nur das multiplizieren, wo du bist. Und wenn du nicht ausgerüstet bist, was willst du dann multiplizieren? Ein kraftloser, kein irgendetwas, oder? Halleluja. Yes. Also, super. Ausrüstung nach innen, Ausrüstung nach außen. Keine grosse Sache. Ich glaube, wir sind weiter, als wir meinen. Wer hat schon mal gesehen, ein Kranker geheilt werden? Ja, okay, jetzt sieht es anders aus. Wer hat selber schon mal die Hände aufgelegt und krank ist geheilt worden? Okay, jetzt geht es anders. Super. Wer hat schon mal einen Dämon austrieben? So richtige schöne Manifestationen. Hammer. Siehst du ja. Also, wer hat schon mal das Evangelium verkündet? Ja, Leute, okay. Now we're talking. Das ist gut. Weil, da wir jetzt ja im Westen, auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen Schlusslichter sind, oder? Hat sich eben Gott doch offenbart. Und ich will dir die Vision geben. Das Reich Gottes geht von da aus in Wege und Kanäle, die wir nicht voraussehen können. Es geht in alle Völker. Es geht in alle Völker. Und wir haben ja heutzutage, kann man sagen, ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich angefangen habe, damals im Christenhäuschen zu arbeiten, vor vielen, vielen Jahren. Und die Leiter hat immer gesagt, die Rögler sind im Fall ein eigenes Volk. Die sind im Fall ein eigenes Volk. Du musst dort reingehen und du musst die erreichen, wie ein Chines. Die haben ihre eigene Kultur, die haben ihre eigenen Abläufe, die haben ihre eigenen Ritual, die haben ihre eigene Anerkennung, wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Es ist ein Volk. Und weisst du, wie viele Völker gibt es heute? Mitten unter uns. Wenn wir einen Kebab gehen, Galaxy, dann kommen wir sofort in ein Volk hinein. Da sind wir gerade mit drin. Wenn ich mit dem anderen unterwegs bin, ich vorher erzählt, dann bin ich sofort in einem Volk drin. Lauf mit ihm durch die Langstrasse und lerne sein Volk kennen. Oder? Und da, wo Jünger sind, ich weiss, jemand von uns geht mit Skater, gell? Fahrt ihr mit Skater den Uetliberg ab und zu, oder? Das ist ein Volk! Das ist ein Volk! Da würde ich die Sprache nicht einmal verstehen, weißt du? Und überall da, wo Jünger alive sind, erfüllt mit dem Heiligen Geist, erreichen sie Völker. Amen! Amen. Kommt das an? Yes. Das ist so wichtig, Leute. Amen. Du bist wirkungsvoll. Es braucht dich, es wird kein Unfruchtbarer unter dem Volk Gottes sein, heisst im 5. Mose 7. Das heisst, ein Jünger wird Frucht bringen. Und ein fruchtbarer Jünger bringt Frucht, indem er einen neuen Jünger hervorbringt, wo wieder eine Volksgruppe erreichen kann, wo du gar keinen Zugang hast. Und so breitet sich das Evangelium aus. So kommen die gigantischen Zahlen zustande. Und lohnt sich das nicht, den Preis zu zahlen? Für das, egal wo wir jetzt stehen. Und ich möchte euch jetzt ein Tool zeigen, das viele von euch schon kennen, das heisst Four Fields. Das ist auch im Rahmen von diesen Disciple-Maker-Movements entstanden. Und der Grund liegt Markus 4, eine Hammer-Bibelstelle, die uns Orientierung gibt in der Ernte, in den Häusern. 4,26. Es geht ums Reich Gottes. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft. Er schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ich sehe den Bibelvers und wir wollen das jetzt aufzeichnen, was es bedeutet für dich als Jüngerhaus und wie der Paulus das geschafft hat, das. Von da, Menschen, Jünger, das ist jetzt ein Jünger, die sind das Zweite zurück in ihre Familie gegangen, in Laodicea, in ihre Familie gegangen sind und das war eine grosse Sippe gewesen, und dann ihnen das Evangelium gebracht haben. Und alle haben es gehört. Einige haben es angenommen, sind getauft worden. Nachbarn sind dazugekommen, sind getauft worden. Einigen hat es ausgehängt, die sind gegangen. Aber es sind noch viel mehr dazugekommen. Der hat ein bisschen länger gebraucht, aber ist aber mitgeschwungen. Dafür ist der schnell zum Glauben gekommen, getauft worden. Und so ist eine Hausgemeinde entstanden. Von dem Jünger, der hier in der Schule des Tyrannus in der Straße von Ephesus gefunden wurde und ein Jünger geworden ist. So ist der auf Laodicea gegangen. Und der da ist nachher weitergezogen. Das Quartier weiter. Und hat sofort seine Frau, die ja auch schon getauft worden ist, zum Bejüngeren. Und hat denen das Evangelium gebracht. Und ihr seht es. Mal 10, oder? Mal 10. So sind immer mehr Hausgemeinden entstanden. Von Menschen, die etwas erlebt haben und das in den nächsten Kreis hineingetragen haben. Und so ist nachher eine Stadtgemeinde entstanden, oder? Denkst du da jetzt einfach noch mehr so Kreisli, oder? Noch mehr Kreisli. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja gut, wir brauchen natürlich auch Führung, wir brauchen Leitung. Und dann haben sie die Reifsten, der wäre jetzt auch schon getauft, haben sie da rein delegiert in einen Ältestenrat, oder? Siehst du? Und da ist das über denen Gemeinde gestanden, das waren Mamis und Papis gewesen, und haben dient und haben geholfen, dass das gesund wächst. Und so sind Älteste in der Stadt entstanden und das ist eine Gemeinde. Oder? Get the feeling? So passiert es, oder? Und wenn wir natürlich jetzt eben da zurückgehen in die Statistik, dann merkst du jetzt auch, oder? Die einen sind da ganz am Anfang, sind jetzt einfach vielleicht mal ein Haushalt zum Glauben gekommen, getauft worden, wird jetzt bejüngert und andere, Level 5 plus, die sind schon strömig und multiplizieren ohne Ende und du weißt gar nicht, wo die überall sind. Aber alles hat klein angefangen, oder? Und ist das bei mir zuhause auch möglich und bei dir zuhause? Also wir haben das ja erlebt bei uns, wie das sich innerhalb von anderthalb Jahren schön ausbreitet hat. und da wirklich ein schönes Erntefeld sich eröffnet hat. Das ist eine riesen Ermutigung, auch wenn man es jetzt wieder hat müssen landen. Es ist nicht immer so, wie man es sich wünscht und nicht immer alles ist ein Durchbruch. Es ist eher ein bisschen Einstein-mässig oder wie Edison-mässig, wo irgendwie 5,5 Millionen Versuche gemacht hat für die erste Glühbirne. Nein, es war jetzt übertrieben gewesen. Aber lassen wir uns nicht abhalten, wenn es nicht gerade beim ersten Mal klappt, oder? Aber wenn so eine Multiplikation passiert, wow, und das ist das Ziel. Und für das eben, gell, braucht sie Stationen. Lass uns jetzt schauen, wie das jetzt mit Markus 4 zusammenpasst. Also, wir haben einen Bauer. Wir haben einen Bauer und der Bauer steht da am Start, gell? Der ist richtig happy, da mit der Techlikappe und seinem Traktor. Und was braucht der Bauer als erstes, damit er kann, das grosse Ziel der Ernte reinholen kann? Was braucht er? Es braucht ein Feld. Und braucht er irgendein Feld? Fruchtbares Feld, genau. Und das ist immer der erste Schritt. Und das sehen wir auch hier, oder? Wenn wir zurückblenden und die Strategie jetzt von Paulus anschauen. Der erste Schritt ist, dass ihr als Jüngerhäuser Felder entdeckt, die fruchtbar sind. Das kann eine Familie sein, das können Familienangehörige sein, es kann ein Sportverein sein, es kann eine andere ethnische Gruppe sein, es können Skater sein, es können Nachbarn sein, es spielt keinen Ruggel. Da kommt die Strategie von der Person vom Frieden zum Tragen, wo wir dann eben auch werden üben, zwischen Weihnachten und Neujahr. Personen vom Frieden identifizieren und nachher haben wir ein Feld. Halleluja. Und die einen wissen es ja, Donita und ich haben ja angefangen, ein Feld ein bisschen bearbeiten und haben jetzt so als ersten Ernterhythmus gehabt, die schönen Rüebli und Knoblis und so rausgezogen. Und ich muss schon sagen, es ist schon extrem schön, wenn man auf ein Feld kommt und das Feld anfängt zu fliegen. Es ist eine strenge Arbeit. Also es passiert nicht von heute auf morgen und du hast Blattern und alles und denkst, oh, schaffe ich das? Brauchst du die richtigen Geräte, oder? Aber wenn nachher plötzlich runtergenügt ist und die Erde, weißt du, du die Finger reinlässt und so eine richtig fruchtbare Erde hast, dann jubelst. Weil du weißt, das gibt Frucht. Das gibt Frucht und die Mühe lohnt sich. Und das ist der erste Punkt, dass wir anfangen, mit der Kraft vom Heiligen Geist, mit der Methode, die Jesus uns gelehrt hat, Erntefelder entdecken. Was ist dein Erntefeld? Und in der Phase 3 werden wir als ganzes Haus in diesen Schritt hineingeführt, auch als Strategie. Es ist ein Lebensstil. Es ist ein Lebensstil, wo du eigentlich permanent abcheckst und herausfindest, ist das Erntefeld parat oder nicht, oder noch nicht, oder später, oder gar nicht. Aber angenommen, du hast das Erntefeld gefunden, was, wo fruchtbar ist, was machst du als nächstes? Du fängst an, den Samen zu säen, oder? Und der Samen ist das Wort Gottes, ganz klar. Der Samen ist das Reich Gottes demonstriert in Wort und in Kraft. Das heisst, du fängst mit diesen Personen an, das Wort Gottes studieren, Bibel lesen. Ihr kennt das, wie man das machen kann. Man kann es Entdecker-Bibelstudium machen, man kann es anders nennen, man kann es so oder anders machen. Aber wichtig ist, dass ihr die Person hineinnehmt ins Wort Gottes und gleichzeitig sie dort anführt, dass sie Zeichen und Wunder erlebt. Oder mindestens einfach die Kraft von Gott könnt wahrnehmen. Und ich kann mich da wirklich erinnern an eine Person, die hat gesagt, ich stehe jeden Abend im Garten und schaue in den Himmel, ob ich einen Sternschnuppen sehe. Als ein Zeichen von Gott. Okay. Weil die Person hat unbedingt Gott erleben. Aber gleichzeitig nebendran hat er ständig Träume gehabt. Und Gott hat zu ihm geredet, aber er hat es nicht gemerkt, weil er auf den Sternschnuppen gewartet hat. Aber Gott hat schon zu ihm geredet, oder? Nehmen wir die Leute an der Hand. Tun wir sie darauf aufmerksam machen. Wie ist das Wirken von Gott in ihrem Leben? Was passiert aktuell? Lernen wir sie auch beten. Lernen wir sie das Wort Gottes studieren, oder? Und sehen wir, wie die Saat aufgeht. Das ist eben in 2. Das wäre jetzt beim Paulus irgendwo da schwerpunktsmässig auch passiert. In seinem ersten Wurf. Und das bedeutet, dass der Samen wird aufgehen. Er wird aufgehen, er wird wachsen. Und das Schöne ist, ohne, man hat das Gefühl, ohne dies zutun. Oder? Er schläft und aufsteht, Tag und Nacht, und der Same keimt, geht auf, ohne dass er es weiß. Also wenn du anfängst, das Evangelium zu verkündigen, dann ist es nicht deine Verantwortung, dass der Samen aufgeht. Ist das nicht entspannend, Leute? Oder? Natürlich wird der Samen nicht aufgehen, wenn du kein fruchtbares Feld ausgesucht hast. Oder? Fang dort an, in der Auswahl der Erde. Wem bringst du den Samen? Wenn du den Samen aber gesät hast, dann nachher ist es nicht deine Verantwortung, dass der Samen aufgeht. Aber du wirst fleissig säen. Und du wirst sehen, wie gewisser Samen aufgeht. Und du fühlst dich wie der Bauer und du denkst, wow, Tag und Nacht, er schläft, der Samen keimt, geht auf, ohne dass er es weiss. Also mir ist das jetzt wirklich jetzt so gegangen, jetzt eben das aktuelle Beispiel mit der Carmen, bin ich da dran, an einem Mann. Und den Mann kennen wir schon 3 Jahre. Und viele von euch, die da im Kreis 4 unterwegs sind, haben schon mit ihm geredet. Und der war natürlich unerreichbar gewesen, oder? Dazumals. Aber irgendwie ist der Samen gesagt worden, und ich glaube, es vor einem halben Jahr oder vor 3/4 Jahr, bist du und der Schwester haben ihn getroffen und der Samen ist schon aufgegangen, gell? Ohne dass er etwas gemacht hat, oder? Und ich erlebe das jetzt auch. Ich bin jetzt da mit involviert. Ich helfe ein bisschen mit, dass noch ein Mann im Spiel ist. Mit Bibellesen und so. Und ich sehe Woche für Woche, wie der Samen aufgeht. Woche für Woche, wie der Samen aufgeht. Und es ist nicht mein Zutun. Es ist nicht unser Zutun. Wir sind da, wir verbringen Zeit, aber Gott tut sein Werk. Weil der Boden ist offensichtlich ein guter Boden und der Samen ist ein sehr guter Samen. Und so fängt er an zu wachsen. Okay? Jetzt, da sind wir immer noch da bei dieser Person, oder? Beim 3, wo würdest du sagen, was passiert da jetzt in diesen Stationen? Was passiert da im 3? Wenn da Evangelisation ist, dann ist da Jüngerschaft, oder? Da ist Evangelisation. Der gehört das Wort Gottes, wird in Taufe vorbereitet, hat Sündenerkenntnis und so, lässt sich taufen, wird neue Kreatur und dann passiert Jüngerschaft. Macht euch das Sinn? Der wird eben jüngert. Es wird ihm gelehrt, wie er bei Jesus sein kann, wie er Jesus ähnlicher wird. Es wird ihm gelernt, wie er das Evangelium verkünden kann. Das fängt da schon an. Oder? Vom Tag Null in dem Sinn. Oder? Was er gehört hat, gibt er eh gerade weiter. Er wird gelernt, wie er für Kranke beten, Dämonen austreiben. Er wird bei Taufen dabei sein und vielleicht selber schon taufen. Und er wird auf jeden Fall das, was er gelernt hat, schon wieder weitergeben. Und da ist der Bereich der Jüngerschaft, oder? Da Evangelisation und da Jüngerschaft, oder? Und dann heisst es, oder? Dann wächst das an. Und die Ernte ist reif. Dann kommen da Garben, oder? Und was könnte das echt sein, dann? Also wenn wir da haben eine Jüngerschaft, Einzelpersonen, die wieder zu Jünger machen. Und da haben wir Garben, die wir reinbringen. Was könnte das sein in unserem Kontext? Die Ernte, was wäre die Ernte in dem Fall? Ein neues Haus, genau. Oder? Da passiert das ist Gemeindegründung. Dann passiert ein neues Haus. Und wer kann ein neues Haus, wer kann eine neue Gemeinde starten? Jeder Jünger. Und das wird jetzt als zweiter Schockmoment euch sagen. Jeder von euch ist potenziell berufen, um eine Gemeinde zu gründen. Oder ein Teil sein davon. Und das ist nichts, keine grosse Arbeit. Weißt du? Das ist nur Mami und Papi sein, wo du langsam hineinwachst. Weil du einen taufst, weil du eben jünger bist, weil seine Schwester, sein Bruder, sein Schwager und sein Kollege zum Glauben kommt. Und du sagst, hey, wieso soll ich die jetzt zu mir in die Stube locken? Lass uns doch bei denen jetzt die Gruppe starten. Damit die wiederum ihre Kollegen erreichen können. Can you feel it? Und schon ist eine Gemeinde entstanden. Die Gemeinde ist natürlich noch im Anfangsstadium. Und die hat noch keine Älteste, sondern die ist eben auf der Ebene von einem Jüngerhaus. Aber dann geht es richtig los. Wenn die das einmal gemacht haben, oder? Dann geht der Kreislauf los, weil die wieder ein neues Feld suchen. Weil die wieder säen. Weil die wieder bejüngern und die wieder aussenden. Und so wird eine Region durchdrungen. So werden Städte gewonnen, so werden Regionen gewonnen. Und das Schöne ist, Gott hat das so initiiert. Das ist Gottes Idee. Und ich finde, das findet ihr unter Four-Field-Modell, wenn ihr mal googeln, altbekannt, Ich weiss nicht, wann es entstanden ist, wer es erfunden hat. Die Tools, die sind alle frei zugänglich, werden weiterentwickelt. Der eine macht es ein bisschen mehr so, der andere macht es ein bisschen mehr so. Aber am Schluss kommt alles aufs Gleiche raus. Und jetzt ist natürlich die Frage für uns Jüngerhäuser und darum auch die Lehre. Wo stehst du als Jüngerhaus? Wo stehen ihr? Sind ihr möglicherweise am Punkt, wo der Blick nach innen einmal muss geklärt werden? Sind wir wirklich wiedergeboren? Sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist? Haben wir Sieg über die Sünde? Sind wir hingegeben? Sind wir ausgegossen wie ein Trankopfer? Würden die Leute sagen, der brennt für Jesus? Weißt du, wie die Johannesjünger, oder? Der redet die neue Sprache etc. Sind wir an dem Punkt? Sind wir möglicherweise an dem Punkt, wo wir schon erste Widerstände haben müssen erdulden, weißt, wo vielleicht die Leute uns schon abgelehnt haben, etc.? Sind wir möglicherweise bereits in der Jüngerschaft, im Prozess der Jüngerschaft, wo wir selber Mami und Papi werden? Und ganz sicher sind wir noch nicht dort, dass wir unsere Häuser multipliziert haben. Weißt du, durch Unerreichte. Es kann sein, dass Christen dazukommen oder Neue oder Johannesjünger dazukommen. Und dann irgendwann werden wir zu gross, gell, und machen oder jemand zügelt weg, oder? Aber da ist das Ziel, dass das mit Unerreichten passiert, dass Menschen zum Glauben kommen. Und meine Frage ist, wo stehen wir als Jüngerhäuser? Und vor allem möchte ich euch die Orientierung geben, den Kompass. Wenn wir in die Ernte gehen, dass ihr versteht, es geht nicht darum, dass ihr irgendeinen Schlumpf in euer Haus bringt und einen mehr habt. Sorry, wenn ich das jetzt so, wenn das despektierlich tönt. Es ist nicht das Ziel, plus eins, oder? Es darf sein, dass plus eins passiert. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass du potenziell, wenn du in die Ernte gehst, parat bist, um eine neue Gruppe zu gründen. Und dass ihr von Anfang an die Architektur habt und Leute aussendet. In Gruppen inne, in Ethnien, in Völker inne. Und hinter ihnen steht, dass sie dort etwas Neues startet. Und hinter ihnen steht, dass die das wieder multiplizieren. Das ist der Power. Und so ist es möglich, dass Multiplikation tatsächlich passiert. Und das Schöne ist, alles ist gegeben. Jesus sagt, ich bin euch bis ans Ende dieser Welt. Aber wir müssen ein Ja haben. Wir müssen unsere alten Konstrukte, unsere Ängste, alles, was uns hindert, Stolz und Minderwert, einfach für immer begraben. Und sagen, Herr, ich bin da. Ich bin da wie ein Bauer. Ich sehe. Ich weiss nicht, wie es passiert, aber es wächst. Halleluja. Was mir da auffällt und was ich so ermutigend finde, ist, dass der Automatismus, dass es einfach passiert. Und dort, wo Jünger untereinander eins sind und die Liebe sind, also wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, unser Beispiel mit der Carmen da, sind wir da, hückeln wir da, kommt noch ein, zwei Suchende und dann hat es noch ein paar Leute, die am Tisch hocken und es ist so eine Einheit im Geist, dass die Leute, die dazukommen, gar nicht anders können als Offenbarung haben. Sie können gar nicht anders. Und sie fangen nachher sich untereinander an lehren. Ich habe das schon in verschiedensten Kontexten erlebt. Und das macht mich zuversichtlich. Dass es eben nicht ein Krampf ist, dass es nicht irgendein riesen Werk ist, sondern dass es einzig und allein von der Liebe abhängt und von der Hingabe. Weißt? Und indem, dass die Leute um dich herum die Liebe spüren, werden sie automatisch in den Sog vom Reich Gottes hineingenommen. Und ich vermute halt, dass Jesus das uns als Häuser am Lernen ist noch, jetzt dick, damit es einfach passiert und dass es organisch passiert und dass du dich mit der Zeit gar nicht mehr kannst retten, weil jeder möchte ein Teil sein von einer ehrlichen, aufrichtigen Gruppe, wo Gott liebt. Halleluja. Also es ist keine grosse Sache. Alles, was wir sein müssen, gestorben und verstanden sein mit Jesus. Wir sollen einander lieb haben, wir sollen ehrlich sein, wir sollen offen sein miteinander und zusammenwachsen. Und dann werden wir sehen, wie die eine Gruppe durchbrechen und dann werden wir unser ganzes Church-Netzwerk, Brut und über das aus freuen und einander unterstützen. Glory, glory. Und da würde ich jetzt eben sehr gern öffnen. Ich weiss, es war viel, aber lass uns einen Moment setzen und versuchen. Kannst du es laufen, Alex? Ah, okay. Klar. Und lass uns das, ja, jetzt einfach Gedanken einbringen und zusammen in ein Gespräch hineinkommen. Es gibt auch ein Mikrofon, gell, damit wir es aufnehmen könnten. Was bedeutet das für dich? Was hast du als Learning gehabt, jetzt, wo du zugelassen hast? Hast du irgendetwas gelernt? Bist du herausgefordert irgendwo? Du siehst Hindernis? Oder? Und oder?
Also ich hätte eine Frage. Wie erkennt man ein fruchtbares Feld?
Top. Ich würde das gerade natürlich in die Gruppen hineingeben, die Frage.
Also ich glaube, was wir bei uns letzte Erkenntnis hatten, ist, dass die Leute auf dich werden zukommen, entweder. Oder dass sie offen sind. Also, ja. Ja.
Hast du ein Beispiel oder so, etwas, was du erlebt hast, Gott? Wo du sagst, ja, das könnte ein Feld sein, das fruchtbar ist.
Ja, voll. Also, ich meine, also ich bin 80% von meiner Zeit in der Schule. Und dort gibt es oft, also jetzt, es wird immer, also so Diskussionen werden auch immer spannender und kritischer, auch also der Welt gegenüber, Gott gegenüber. Und dann gibt es so Situationen in Geschichte, wo es dann wie so eine Diskrepanz gibt von der, also in Amerika, wo sie dann ja die Sklaverei hatten. Und es dann eine Christenbewegung gegeben hat, wo sie gegen die Sklaverei war. Und dann war das ein Gegensatz zu der katholischen Kirche und zu den Missionierigen, die Kolonien gebaut haben und so. Oder? Und dann ist die Frage aufgekommen, aber das ist ja ein Gegensatz irgendwie. Wieso gibt es die einen Christen und die anderen Christen? Und dann konnte ich halt dort sagen, was what the truth is. Und dass es halt... dass es halt Leute gibt, wie zum Beispiel die, die gegen Sklaverei sind, dass die wahrscheinlich einfach näher am Wort von Gott sind und die anderen halt die Macht ausgenutzt haben, die Bibel und den Glauben und so.
Und dann hast du gesehen, wie sich das Menge ein bisschen geteilt hat wahrscheinlich,
ja,
oder?
Oder wie die Leute einfach auch probiert haben zu verstehen. Und dann nach der Stunde ist dann eine Kollegin auf mich zugekommen und hat gesagt, hey du, ich bin eben auch ein bisschen, also sie sei aus der katholischen Kirche ausgetreten, letztes Jahr, wo sie 18 geworden ist, weil sie wie nicht mehr geht. Aber sie ist eigentlich suchend. Sie will einen Glauben haben und sie weiss nicht, wie das angeht. Ja. Und da, ich musste nichts machen. Müssen. Und ich kann einfach erzählen und ihr sagen, dass Gott lebendig ist. Und dass es eben nicht darum geht, in die Kirche kommen am Sonntag und zuhören, sondern ja, dass du mit ihm wirklich eine Beziehung kannst haben und auch eben das ganze Zeugs mit wie Bibel lesen und so. Und da habe ich mir ganz Mut gefasst und gesagt, ich meine, wir können ja auch zusammen Bible Study machen, das ist das, was ich dir anbieten könnte.
Wow.
Und dann hat sie gefunden, hey ja, hat ein bisschen so Witzchen gemacht, aber gefunden, hey ja, wir könnten das ja mal in einer Zähnepause machen oder so. Und ja, jetzt bin ich einfach dafür am Betten, wie ich mit ihr wirklich einen Termin abmachen kann, ohne dass ich irgendwie mega Angst muss haben. Aber ich glaube mega daran, dass genauso wie sie einfach auf mich zukommen wird, wird es einfach weitergehen.
Wow, danke vielmals. Da hat so viele wunderbare Aspekte drin. Wir können es vielleicht noch kurz zusammenfassen. Also die Frage war, an was erkennt man einen fruchtbaren Boden? Es ist jemand, der positiv auf dich reagiert, der dich empfängt als Person, aber auch deine Botschaft empfängt. Das selber ist aber noch nicht unbedingt ein fruchtbarer Boden. Es muss gleichzeitig auch die Fähigkeit da sein, um selber nachforschen, selber Schritt machen ohne dich. Also, und das kannst du eben gut herausfinden, indem du kleine Aufgaben gibst. Oder wie es jetzt du gemacht hast, genial, oder? Hey, ein Bible Study angeboten, kommt die Person wieder ins Bible Study, mega cool, oder? Machst es 2-3 Mal, du findest Interesse raus und dann irgendwann gibst du ihr eine kleine Aufgabe. Und sagst, hey, magst du jetzt zum Beispiel die oder die Geschichte lesen und vorbereiten und wir tauschen die Rolle, weisst oder so. Also so kannst du ein bisschen den Treue-Test machen. Miguel, kannst du das noch ergänzen von deiner Seite vielleicht, was noch fehlt oder was noch deine Erkenntnis ist vom fruchtbaren Boden?
Ich hätte ganz kurz, also einfach eine Frage, aber vielleicht kannst du noch ergänzen. Das ist jetzt, ich finde es mega stark und ich wollte fragen, ob, so noch, ob die da noch einen Unterschied machen zwischen der Person vom Frieden, also jetzt ist es wie um eine Person gegangen, und das Feld. Ist das noch etwas, auch noch mal irgendeine Differenzierung?
Ich habe, ich glaube, wir sind das am Lernen und ich ganz klar ja. Jedes Mal, wenn ich jemanden finde, der offen ist, dann schaue ich nicht die Person an, sondern das Feld. Und überlege mir auch, in welchem Feld, in welchem Kontext wäre es am besten zum Evangelium bringen. Und eine Person vom Frieden ist eben, definiert sich eben auch dadurch, dass sie einflussreich ist. Also es ist eine Person, die bereits das Umfeld prägt. Und wenn dort das Evangelium landen kann, und Jesus hat uns das so gelehrt, dann geht es eben von dort aus weiter, wie zum Beispiel die Lydia, die Purpurhändlerin. Du hast gar noch etwas, gell?
Voll, also es geht in die ähnliche Richtung. Ich durfte auch schon das erleben, wo mich dann wie die Person vom Frieden zum Feld hingeführt hat. Und für mich das Wichtigste dort war in diesem Prozess, hey, das fruchtbare Feld wird mich nicht finden. Ich muss es suchen. Ich denke, das ist oft da in der Gefahr, wo wir stehen. Ja, ich bin einfach in meinem Umfeld und ich reflektiere das einfach alles und die Leute kommen automatisch zu mir. Und das habe ich erlebt. Kann sein, ist schön, aber dort, wo ich am meisten Frucht erlebt habe, ist dort, wo ich auf Leute zugegangen bin. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, hey, die Person ist offen, die will Zeit mit mir verbringen, die will mehr forschen im Wort Gottes. Und dann habe ich wie gemerkt, als ich nicht mehr dabei war, habe ich genau das erleben von der Jüngerschaft, wo ich im Ausland war für 8 Monate. Und die Person hat angefangen, Bibel lesen, hat angefangen, ihre Eltern, ihr Umfeld, ihre Kollegen vom Team und vom alles in die Kirche mit einladen. Und es hat mich so bewegt, weil ja, ich habe am Anfang immer das Gefühl gehabt, es sei voll von mir abhängig. Und dann plötzlich das miterleben, wie einfach ja, Gott am Wirken ist und das ja, weiterschlägt. Und das merke ich eben, das ist genau dann die Person vom Frieden, die haben wie ein Feld, wo wir vielleicht gar noch nicht kennen, gar noch nicht wissen. Es ist mir wie aufgegangen, hey, wow, es ist so cool, jemand, der nicht mit dem Glauben aufgewachsen ist, der hat so ein riesen Umfeld. Und wenn er das will teilen, das multipliziert sich innerhalb von so schneller Zeit, das ist unglaublich.
Danke. Was bedeutet das für uns? Hast du ein Learning, Herausforderung oder Hindernis? Ich gehe davon aus, dass die Zeit vorgeschritten ist, wahrscheinlich. Ihr wollt gehen, gell? Jetzt wollt ihr gehen. Ich dachte, ich nehme heute keine Rücksicht, weißt du? Weil da sind so viele Nuggets da. Komm, hängen da euch noch mal rein, ein paar Minuten. Weißt du, und wenn jemand muss Sonntagsbraten machen muss, ist kein Problem. Weil da ist schon noch mehr rum.
Ich finde es super glaubensbildend, wie du jetzt präsentiert hast. Ich habe heute Johannes 15 gelesen und dort heisst es, wir sind fruchtbar, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Also dort fängt alles an, oder? Mit dem Blick auf Jesus. Und etwas, was mir einfach durch den Kopf gegangen ist das von der Synagoge, von Station 2, in die Schule hinein. Und ich bin immer ein bisschen neidisch auf diese Bewegungen, weil die haben Verfolgung gehabt. Und ich hoffe, ich habe Verfolgung eben auch erleben wie die, oder? Und ich denke dann einmal immer, hier, wo ist meine Verfolgung und so, das wird so einfach mal vieles wegbrennen, oder? Haben wir ja nicht gehabt in dem Mass. Aber wenn du euch die Bewegungen anschaust, die haben vielfach das gehabt, oder? Aber unsere Herausforderung da, ich glaube, da ist wirklich eine Herausforderung an dich und mich, ist unser Gehorsam. Was wir machen können, ist in einer Welt, wo die alles bietet, auch wo physisch oder weißt, materiell so bietet, sagen, nein, Jesus, für das gebe ich mein Leben an. Und ich glaube, das ist unser Feuer, das nachher alles vorantreibt. Oder? Und das habe ich heute einfach noch entschieden. Ich gebe mich für das an, das ist Gottes Plan für mich und warte nicht, bis ich in Verfolgung komme, dass ich noch ein bisschen führen gehen werde, sondern gehe ein paar Gesetze an.
Für mich war noch das Learning das Erntefeld, also das dritte Feld, weil ich hätte jetzt das ganze Feld nur für Taufe und Buße nicht da. Ich denke, das hat so ein Gewicht, oder? Da braucht man ganz viel. Aber dass das einfach so in die Jüngerschaft hineinflutscht, so zusammen, und das ganz selbstverständlich dazugehört. Das ist für mich jetzt ein Learning seit morgen.
Mega cool. Wir haben jetzt eben gerade eine Person vom Frieden an der Angel oder im Netz. Und wir haben jetzt da wirklich angefangen mit 5D, 4G, weil die sehr einflussreiche Person, und haben wirklich von Anfang an das Prinzip der Multiplikation erklärt, vom Fischen lernen und nicht dem Fisch geben. Und wir kommen jetzt erst in die Wiedergeburt nochmal. Also die Wiedergeburt schon mal gehört, jetzt gehört sie nochmal. Und ich bin sehr gespannt, was ist der Effekt, oder? Dass wir von Anfang an die DNA reingeben vom Reich Gottes, oder? Und nicht peu à peu. Schau, da ist noch jemand.
Mir kommen einfach Gedanken bezüglich meiner Hingabe und das, wie nennt man das, Sorgen von der Zeit. Wow. Oder wie?
Der dritte Boden.
Ja, und das tut dann mich einmal so hemmen und dann denke ich, oh, das schaffe ich gar nicht, weil meine Hingabe ist nicht so gross und dann kommen wieder Alltagssorgen. Und dann habe ich wieder eine Zeit, in der ich es mega cool finde und denke, ja, alles passiert jetzt dann gerade. Genau, und wahrscheinlich können wir uns auch in der Gemeinschaft unterstützen in diesen Punkten.
Danke, dass du das sagst. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, warum es bei uns eben nicht durchgebrochen ist. Wir sind mit uns selber noch so beschäftigt. Aber irgendwo ist es am Durchbrechen. Und eben, wenn wir einander unterstützen, dann wird es gehen. Nehmen wir noch jemanden?
Ja. Ich möchte euch noch erzählen von einer Frau, die Werner kennengelernt hat im Sommer, eine Ärztin. Und sie hat dann gesagt zu uns, es geht ihr nicht gut, sie kann nicht arbeiten, sie ist krank. Und der Werner hat zu ihr gesagt, dürfen wir für dich beten? Und dann hat sie gesagt, also da, für aussen, oder? Also sie ist ein bisschen verschrocken. Dann hat sie gesagt, oh nein, das geht mir zu schnell. Und dann hat sie eigentlich nein gesagt. Also wir dürfen schon für sie beten, aber nicht die Hände auflegen und nicht verrissen. Und dann habe ich sie wieder getroffen im September in der Innerschweiz mit ihrer Mutter. Und jetzt haben wir länger nichts gehört. Und am Freitag läutet sie uns an. Und dann haben wir gesagt, komm, treffen wir uns. Und dann haben wir abgemacht in einem Kaffee. Und sie ist sehr einflussreich. Und sie hat extrem viel Wissen. Und sie ist aus so einer Szene der Anthroposophen. Und sie hat uns einladen, um so malen. Und hören und schauen, was dann so. Und der Werner hat ihr einfach gesagt, also für mich ist immer wie eine Nacht und ich brauche nicht etwas, eine heilige Nacht oder etwas malen, weil eben wie eine Nacht ist ja das, die Beziehung mit Jesus. Und nachher, wo wir verrissen waren, wo wir uns haben verabschieden wollten, haben wir sie wieder gefragt, dürfen wir für dich beten? Weil jetzt hat sie noch mehr Schmerzen und noch an anderen Baustellen und anderen Orten. Und hat sie ja gesagt. Und dann haben wir dürfen verrissen, fast vor dem Migro. Zwischen dem Cinque und dem Migro haben wir dürfen für sie beten.
Mega. Und wie stark, wenn sie jetzt da wirklich eine Heilung erfahrt. Ja. Mega. Yes. Super. Also, ey, danke für euer Mitmachen. Es ist mir klar, es war eine längere Lehre gewesen, aber wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Und es ist so ein bisschen eine Zwischenbilanz, wo wir euch auch reinspielen in die Häuser, um auch das weiter zu diskutieren miteinander. Wo stehen wir? Wie können wir gemeinsam die Hindernisse überwinden? Wir haben auch Leitersupport am 20. Wir werden sicher auch nochmal in das hineingehen kommen. Nehmen teil. Letztendlich ist es ein mega Privileg, dass wir hier sein dürfen. Und auch wenn du jetzt das Gefühl hast, das sei nichts für dich. Ich möchte vielleicht so abschliessen. Es ist etwas für dich, weil die Gemeinde, die Gruppe, die du wirst starten, die kannst nur du starten. Es braucht dich für das. Und die wird so sein, wie Gott dich gedacht hat. Und die Gruppe gedacht hat. Die Welt ist so unterschiedlich, dass es ganz viele unterschiedliche Menschen braucht. Und trotzdem sind wir alle zusammen und jeder hat wieder einen Verknüpfungspunkt. Und ich finde es mega cool, dass uns Gott einfach ausgerüstet hat, dass wir die notwendigsten Tools haben. Und lass uns zusammen jetzt zu Gott flehen, dass er aus seiner Gnade uns einfach den nächsten Schritt nimmt, dass er uns nicht stehen lässt, wo wir sind. Wir sind schon ein rechtes Zeitchen hier im Westen auf dem Stuhl. Und jetzt lass uns aufstehen, erfüllt mit dem Heiligen Geist empfangen und anfangen, Sachen zu machen, die wir bis jetzt nicht gemacht haben, und einander unterstützen in einer Art und Weise, dass wirklich Gemeinden gegründet werden. Weil das ist der nächste Schritt, dass Gemeinden gegründet werden. Du hast noch etwas? Bitte, ja. Haben wir vielleicht gerade noch das Mikrofon?
Sorry. Ja, oh, Jasmin, jetzt auch wieder Hingabe. Hingabe ist bei mir auch so gekommen. Was hindert, also wieso sehe ich das noch nicht? Und es ist immer kommt die Hingabe. Und wir haben alle Sachen, oder, wo, ja, wo das Fleisch etwas anderes will als der Geist. Die sind einander entgegengesetzt, dass wir nicht das machen, was wir wollen. Wir sollen nicht das machen, was wir wollen, sondern das, was Gott will. Und zum fruchtbar sein, muss man sterben. Oder das Weizenkorn, wo nicht stirbt, kann keine Frucht bringen. Und ja, ich glaube, eben der Appell ist auch uns, wo muss ich noch sterben? Also, zu mir hat Gott gesprochen.
Halleluja, yes. Ja, danke. Ja, lass uns zusammen beten, vielleicht in Gruppen oder einzeln oder laut.